Genau, Gottes Wort verwandelt uns. Wir sind ja in einer Reihe, wo verschiedene von uns darin engagieren, um die Kultur vom Königreich Gottes ein bisschen genauer anzuschauen mit ein paar Themen. Und eigentlich geht es da dabei auch darum, dass wir etwas vorleben, das übernatürlich ist, das vom Himmel kommt, Gottes Wert, gute Gewohnheiten entwickelt und halt gewisse Gewohnheiten, die wir irgendwo aus der Herkunftsfamilie oder sonst weiss ich wo übernommen haben, eben kritisch hinterfragen und auch ablegen, wenn sie nichts zu tun haben mit dem Reich Gottes. Sondern wir wollen Menschen anstecken mit der übernatürlichen Kultur von unserem himmlischen Papa. Jawohl, das heisst also Himmel auf Erde holen mit Matthäus 6,10, wie das Jesus den Jünger gegeben hat zum Beten und sagt, hey, sein Wille geschieht im Himmel und er soll genau gleich geschehen auf der Erde. Gott hat eine Kultur im Himmel, eine Art, wie man miteinander umgeht, eine Art, wie man Familien ist, eine Art, wie man Beziehungen pflegt. Und er sagt, genau gleich sind wir gesendet, um das hier auf dieser Erde, in unseren Familien, in unseren Ehen, in unserem Umfeld zu leben, dort, wo wir arbeiten. Und die gesunden Werte stärken auch unsere Identität und prägen uns. Wir haben drei Themen schon angeschaut. Das eine ist, Gott ist gut. Das andere ist Reaktion auf Gnade. Das letzte Mal haben wir gesagt, fokussiert sie auf die Gegenwart Gottes. Und das vierte, was wir heute anschauen, ist, Gottes Wort verändert uns. Es gibt noch viel mehr Werte, die wir natürlich betonen als die 13, die wir jetzt miteinander anschauen. Aber wir haben den Eindruck, dass wir auf denen im Moment eine Betonung setzen, weil Gott auch etwas tun will und freisetzen in unserem Leben. Jawohl, wer von euch liebt die Bibel? Es hat ein paar, ja doch, eine Mehrheit, oder? Genau, die eine sagt, es ist das wichtigste Buch. Und das Buch ist den meisten so wichtig, dass sie es ganz selten lesen. Das kann einem passieren, he? Bei so vielen Angeboten, die man hat. Also, was ich liebe, sind viele Stellen, aber eines, was mich in den letzten Jahren immer wieder sehr beschäftigt hat, sind die Evangelien. Ich habe sie ein paar Mal durchgelesen, weil mich das Handeln von Jesus so fasziniert hat. Oder, da ist der Sohn Gottes auf der Erde und das ist das einzige Beispiel, das wir haben, wo wir direkt erleben, was Gott wichtig ist. Weil er hat gesagt, wer mich sieht, sieht der Vater. Wer mich gehört, gehört der Vater. Weil ich gehöre der Vater und ich und der Vater sind eins. Also das ist reinste Theologie, reiner kannst du sie gar nicht haben. Das ist wie Garten Eden. Direkt auf der Erde. Und eine Szene, die ich euch heute schnell ein bisschen erwähnen möchte, ist nicht das Zentrum der Botschaft heute, aber es ist einmal mehr sehr amüsant, wie Jesus mit Leuten reagiert, die ihn wollen auf den Leim führen, oder? Und damit ich lese aus Markus 12, 18 bis 23. Da sind ja die Sadduzäer gekommen, die haben ja nicht an die Auferstehung geglaubt oder behauptet, dass es gar keine gibt. Und haben dann gedacht, okay, jetzt wollen wir mal testen, wie wir Jesus aufs Glatteis führen. Und haben ihnen dann gesagt, ja eben, der Mose hat uns doch ein Gebot gegeben, oder? Und gesagt, wenn eine Frau stirbt und wenn ein Mann stirbt und hat kein Nachkommen, oder, dann soll die verwitwete Frau von einem von seinen Brüdern geheiratet werden. Okay, haben sie das angeknüpft, dann haben sie gesagt, gut, jetzt sind das 7 Brüder gewesen, oder? Der eine hat die Frau geheiratet, hat kein Nachkommen gehabt, ist gestorben. Dann ist der zweite Bruder gekommen, hat die Frau geheiratet, hat kein Nachkommen gehabt, ist gestorben. Und so weiter, bis alle 7 Brüder durch sind. Und dann haben sie gesagt, ja, jetzt in der Auferstehung, oder? Wer ist denn jetzt seine Frau? Hat er jetzt 7? Genau, hat die Mann, die Frau 7 Männer. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Bevor wir ein Genusch machen, oder? Genau, da haben sie also auf den Leim führen und sagen, ja, es kann ja gar keine Auferstehung geben. Schau mal, das gibt ja ein riesen Durcheinander, oder? Okay, und es ist so wunderbar, wie Jesus antwortet. So wunderbar. Ich finde das so fantastisch, weil wenn wir dann ein bisschen weitergehen, in Markus 12, 24 ist der nächste Vers, und Jesus antwortete, seid ihr nicht deshalb so im Irrtum, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt? Er steigt noch nicht einmal zuerst auf ihre Geschichte, sondern sagt, ihr habt eigentlich keinen Plan, von was ihr da schwätzt. Ihr kennt weder die Schrift, noch kennt ihr die Kraft Gottes. Das ist einmal so, wie sagt man, ein undiplomatischer Schuss vor den Bug. Ihr habt keinen Plan, von was ihr schwätzt. Und nachher sagt ihr ihnen dann noch im nächsten Vers, hey, wisst ihr denn nicht, dass nach der Auferstehung werdet ihr sein wie die Engel und nicht mehr Mann und Frau sein und auch kein Kind mehr zeugen. Und puff, ist die ganze Luft draussen aus dem kurzen Angriff. Ist doch unglaublich, wie brillant Jesus ist. Und wir haben schon ein paar Mal festgehalten, er hat seine ganze Göttlichkeit abgegeben. Er hat gesagt, hey, was ich den Vater sehe und was ich den Vater höre, tue, das mache ich auch. Also er ist einfach verbunden gewesen mit der Weisheit vom Vater im Himmel, hat eben, wie es vorher der Beat so schön erklärt hat, eben nicht zu Gott geredet, sondern mit Gott. Und dann gehört, was jetzt eine weise Antwort ist für die Situation. Also, ist wunderbar, wie das Jesus da macht. Und da ist eigentlich auch so ein bisschen der Kern vom heutigen Morgen drin. Er hat ihnen gesagt, wenn ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes, dann versteht ihr nicht, was der Mose gesagt hat. Ihr dünns missinterpretiert. Ihr kommt zu falschen Schlussfolgerungen. Ihr habt etwas aus der Bibel genommen, habt weder die Schrift richtig kennt, noch die Kraft Gottes und habt eine Lehre von Menschen daraus gemacht, wo eine absolute Irrlehre ist, nämlich es gibt keine Auferstehung. Das ist das, was er da in wenigen Versen sagt. Also zwei Sachen sollten wir da daraus lernen und mitnehmen, oder? Das Wort Gottes kennen und die Kraft Gottes kennen sind wichtig. Es ist beides wichtig. Er nennt das da in einem Atemzug, in einem Satz. Und wenn du das Wort kennst und nicht die Kraft vom Heiligen Geist, dann vertröchnest du. Das habe ich erlebt. Ich bin lange auch so unterwegs gewesen. Dann vertröchnest du wirklich. Weil der Buchstaben allein sagt, auch die Bibel, der tötet. Der bringt dich um. Im wahrsten Sinn vom Wort. Dann vertröchnest du. Und wenn du die Kraft vom Heiligen Geist kennst und nicht das Wort Gottes, dann wirst du aufblasen oder verplatzt. Weil du dann keine Möglichkeit hast, zu prüfen, ob das, was da in der Interaktion abläuft, wo ja immer auch ein bisschen durch uns gefärbt ist, ob das Hand und Fuß hat oder nicht. Jede Prophetie soll geprüft werden, ob sie im Einklang mit dem Wort Gottes ist. Eine von der ersten Grundlagen, die man lernt, wenn man ein Prophetie-Seminar macht. Also, wenn du das eben nicht machst oder nicht kannst, weil du das Wort nicht kennst oder keine Ahnung davon hast oder nur so Randwissen, dann läufst du Gefahr, dass du einfach aufblasen wirst und irgendwelches Zeug verzapfst, das einfach keine Grundlage im Wort hat. Das ist auch nicht so lässig. Gut, und dann ist man dann halt schon beim Dritten, oder? Wenn du die Kraft vom Heiligen Geist kennst und das Wort Gottes kennst, dann wachst du. Dann blühst du auf, könnte man auch sagen. Dann entwickelst du dich, dann entfaltest du dich. Weil der Heilige Geist immer auch mit dem Wort zusammenarbeitet, wo du gelesen hast, wo du gehört hast. Das ist eine Koexistenz. Weil viele denken ja beim Wort an die Bibel, an ein Buch, oder? Aber wir glauben nicht an ein Buch. Das ist ganz wichtig. Weil im Johannes 1 sagt Jesus, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte mitten unter uns. Das Wort ist eine Person, ist eine Persönlichkeit. Und das ist wichtig zu wissen. Also wenn wir das Wort lesen, dann geht es nicht ums Buch, um Seiten und zwei Buchdeckel. Sondern es geht darum, dass da Leben gesprochen worden ist, Erfahrungen gesprochen worden sind. Es wird ja auch viel in der Bibel berichtet, wie man es nicht tun sollte. Es gibt viele negative Beispiele, oder? Auch von grossen Männern, Frauen Gottes, die im Wort stehen. Das sollte man dann nicht unbedingt nachmachen, sondern einfach sagen, bitte so nicht, oder? Aber Gott hat das alles zusammengetragen, damit wir daraus lernen. Damit wir einen Prüfstein haben in unserem Leben und eine Orientierungshilfe. Und das braucht es. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, nicht das Wort allein, nicht der Heilige Geist allein, sondern das Wort mit dem Heiligen Geist. Da drin ist Kraft, da drin blühen wir auf, da drin entwickeln wir uns und das gibt uns ein gutes Fundament im Leben, dass wenn der Sturm kommt, dann stehen wir auf dem Felsen. Und werden nicht von jedem Wind von der Lehre, wie sie im Hebräerbrief heisst, von links nach rechts umeinanderblasen. Sondern wir gehen da hin und prüfen. Also das ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang zu sehen. Genau. Ich möchte also verlangend sein nach dem Heiligen Geist und seiner Kraft, aber auch persönliche Begegnungen mit Gott erleben. Zum Beispiel im Wort. In dem, dass ich eben mit ihm rede und nicht zu ihm rede. Nicht ein Monolog, sondern ein Dialog. Bibellehrer, die keine Begegnungen mit Gott kennen, sind gefährlich. Dass sie Menschenlehre anfangen zu verbreiten und reinmischen. Oder? Du suchst dir Zuhörer. Lehrer sucht immer Zuhörer. Und wenn du nicht in dieser Verbindung stehst mit Gott, dann kommt eben auch noch menschliche Lehre drin. Weil eine Begabung hast du zum Reden. Jetzt ist einfach die Frage, mit was füllst du die Gabe? Füllst du sie mit eigenen Ideen? Füllst du sie mit Lehren von Menschen? Oder füllst du sie mit dem, was du von Gott empfängst? Und Offenbarung kommt durch den Geist Gottes. Er schließt uns das Wort auf. Der Geist macht uns das Wort lebendig. Es geht nicht ohne den Geist. Da bleiben das tote Buchstaben. Es geht um Wort vom Leben, wo wir da drin sollen empfangen. Also, Gott ist dran, gerade auch in der jetzigen Zeit, viel geisterfüllte Lehre und mit grosser Kraft die Gemeinden jetzt bringen. Und es gibt so viel wirklich hochqualifizierte Lehre im Moment, wo der Planet bereisen und wo man ihre Botschaften auch herunterladen kann und wo wirklich gut ist. Sucht euch nicht alles, auch die prüft, aber es gibt so viel Geistgesalz, das da oben ist. Und ich will das auch freisetzen über euch, dort, wo von eurem Leben eine Berufung ist, entweder in einem Hauskreis eine Lehre weiterzugeben oder in der Kinderarbeit oder in der Familie, euren Kind. Ich will über euch wirklich freisetzen, dass ihr in der Kraft vom Geist könnt sein, Offenbarung aus dem Dialog mit Gott empfangen und dann das könnt freisetzen über denen, die euch zuhören. Weil das braucht es. Es braucht, dass nicht nur trockene Bibelgeschichten erzählt werden, sondern Ströme vom Leben fließen, die direkte Relevanz haben im Leben von denen, die euch zuhören. Und das kann in einem Gespräch im Mikro sein, bei einem Zeugnis, dann gehst du auch schon Lehrer weiter. Oder? Der eine oder andere, ich bin nicht berufen, zum Lehrer sein. Aber du glaubst nicht, wie viel Mal du in Situationen bist, wo du herausgefordert wirst, Stellung zu beziehen. Und dann musst du dir überlegen, kommen jetzt trockene Buchstaben und Lehren von Menschen oder kommt Offenbarung? Und das ist so gut, wenn du dann eben in dem Dialog stehst mit dem Vater und sagst, wow, da ist eine Person vor mir, was willst denn du ihr tun? Und Gott redet. Gott redet. Und das ist immer gut, denn das auch mit einem Bibelwort zu verbinden. Sehr gute Sache. Also man kann das sehr gut kombinieren. Okay, wir dürfen nicht Informationen aus der Bibel höher bewerten als Offenbarung, die durch den Heiligen Geist kommt, persönliche Begegnungen, die wir mit Gott haben, Kraftübertragungen, die wir durch Handauflegung überkommen. Wir neigen immer dazu, das irgendwo auf eine Waagschale zu legen, oder? Und dann sagen, das ist wichtiger als das und das ist wichtiger als das. Und das ist nicht gesund. Es braucht alle die Dinge. Es braucht alle die Dinge. Es braucht das Wort Gottes und das Lesen drin. Du kannst, habe ich letztens gelesen, habe ich auch nicht gewusst, man kann die Bibel in einem Schnurz durchlesen in 88 Stunden. Das hat jemand gemacht. Also wenn du 4 Wochen Ferien nimmst oder 5, oder ja, was brauchst du? 8 mal 10 Stunden, ja. Etwa 2 Wochen. In 2 Wochen kannst du, ja, dann musst du aber die ganze Zeit durchlesen. Ich habe gedacht, wenn du 8 Stunden pro Tag liest, schaffst du sie 11 Tage, oder? Dann wären es fast 2 Wochen. Also das geht, oder? Das ist dann nicht unbedingt ein Dialog, sondern das ist einfach einmal, ich esse das Wort. Da kann man ja gierig essen oder man kann es geniessen. Genau, so kann ja jeder da ein bisschen seine Sachen ausprobieren. Also ich will da damit sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, zum Bibel zu studieren. Und das gibt da nicht richtig und falsch. Aber schlecht ist, wenn du nur eine Sorte betreibst. Schau, dass du ausgewogen bist in dem, wie du mit der Bibel umgehst, sodass es das Leben bleibt. Also es ist nicht immer dran, es da am einen Schnurz durchzuziehen. Okay. Es braucht alles, um einen übernatürlichen Dienst freizusetzen in unserem eigenen Leben und auch im Leben von anderen. Es braucht Offenbarung, es braucht wirklich gut fundiertes Wort Gottes, es braucht Handauflegung und Freisetzen von Salbung und von Kraft. All das gehört dazu. Und lasst uns nicht sagen, das ist wichtiger als das. Es ist ein Miteinander, es ist eine Koexistenz. Jesus hat das immer Hand in Hand alles zusammengebracht. Okay, Kraft Gottes kennen ist lebenswichtig. Und Jesus hat zu den Sadduzäern gesagt, dass sie weder die Schrift noch die Kraft kennen, also beides nicht. Ich will nicht nur Kraft kennen vom Heiligen Geist, da haben wir ja auch viel Betonung geleitet, das ist wirklich wichtig, sondern ich will auch das Wort Gottes kennen. Also wir sagen da damit nicht, es ist wichtiger, Kraft zu kennen als Wort. Es ist ausgewogen. Und wenn man manchmal halt eine Betonung zu sehr auf dem einen hat, dann braucht es manchmal, dass man die andere Seite ein bisschen mehr betont, dass man wieder in ein Gleichgewicht kommt. Ich will im Wort Gottes erfahren und kompetent sein. Das ist auch wichtig. Also das ist nicht nur Theologiestudenten oder Bibellehrer irgendwie vorbehalten, sondern das ist etwas, was jedem von uns sollte wichtig sein. Also vielleicht hilft es schon, oder, wenn ich irgendwo vom Jona rede, dass du nicht ins Inhaltsverzeichnis vom Neuen Testament gehen musst, dann feststelle, dass dort nicht ist, dann ins Alte Testament gehen und dann suchen und sagen, okay, ich brauche ein Stichwortverzeichnis, dass ich das Buch finde. Und unterdessen ist das Zitat während der Botschaft schon vorbei. Es hilft auch zu wissen, welche Bücher sind denn im Alten, welche sind im Neuen Testament oder welche kommen ungefähr in welcher Reihenfolge. Ich weiss, bei den kleinen Propheten ist es ein bisschen schwieriger. Muss ich manchmal auch studieren, dass ich herausfinde, habe ich jetzt alle. Interessant ist immer, wenn man dann sagt, aus dem Hiskia zitiert und alle denken, okay, wow, interessante Bibelstelle, oder? Was steht denn dort alles geschrieben? Dort steht nämlich geschrieben, dass sich Frauen nicht schminken sollen. Und dann gehen alle blättern, wo dann der Hiskia ist. Denke, habe ich auch schon gehört, oder? Das war ein König, aber der hat kein Buch geschrieben. Ja, ist gut, wenn man das merkt, gell? Aber der Hiskia ist immer wieder sehr beliebt, um schnell mal aus der Bibel zu zitieren und zu schauen, ob die Leute wissen, welche Bücher es in der Bibel gibt. Es gibt ein paar, die da so viel, du bist ein König, aber das Buch hat er nicht geschrieben. Also, wichtig ist, ein Fundament zu haben im Wort. Elementare Sachen kennen und zu lernen, das ist nicht das, was so sexy ist, oder? Also, ist nicht das, was einem gerade so zieht. Das muss man auswendig lernen. Ist nicht so lässig, oder? Zu meiner Zeit hat es die ganz lässigen Griffregister in der Bibel hat's nicht gegeben. Apps, wo man einfach suchen kann, Jona, und dann gefunden, hat es auch nicht gegeben, oder? Da hast du einfach den dicken Schunke gehabt und denkt, muss ich jetzt hin oder vor anfangen suchen, dass ich möglichst schnell zum Jona komme. Und da ist es auch noch sehr gang und gäbe gewesen, dass man die Bibeln halt aufgeschlagen hat. Nicht so komfortabel, dass man es gerade so am Beamer hat können mitlesen. Haben wir nur müssen aufschlagen. Und dann hoffen, du hast die Stelle gefunden, bevor der schon lange fertig war mit Lesen und die nächste Stelle vorgelesen hat. Und das hat einem dann schon auch noch ein bisschen animiert, die Bibel ein bisschen besser kennen und schnell sein Blättern, oder? Eben heute haben wir viele Hilfsmittel. Dann muss man das alles nicht mehr machen. Und ich will doch ermutigen und sagen, es lohnt sich trotzdem, das ein bisschen vertieft zu kennen. Und euch da herausfordern, halt auch, vielleicht euch mal eine Lesebibel zuzunehmen, die kein Griffregister hat. Und dann anfangen zu lesen drin. Und dann irgendwann merkst du ziemlich schnell, etwa in dem Drittel musst du aufmachen, damit du nachher die erste Chronik findest, oder? Okay, also das sind alles auch wichtige Sachen zum Vertiefen im eigenen Leben. Im Hebräerbrief stehen so ein paar Ausführungen vom Schreiber vom Hebräerbrief über das Priesteramt von Melchisedek. Und im Anschluss daran kommt noch eine spannende Bibelstelle, die wir lesen, Hebräer 5, 11 bis 13. Darüber haben wir noch viel zu sagen, also über die Ausführungen vom Priesteramt, alt und neu und so weiter. Allerdings wird es schwierig sein, euch diese Dinge zu erklären, weil ihr in letzter Zeit so wenig Interesse daran zeigt. Es ist geradezu, als wärt ihr schwerhörig geworden. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Scheinbar haben sie schon alles wieder vergessen gehabt. Das ist, wenn man es nicht repetiert wie eine Sprache, irgendwann hast du keinen Plan mehr, was da mal gesagt worden ist. Genau. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig statt fester Nahrung. Nur wer Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Okay, also, wichtige Aussage da drinnen, oder? Er sagt da, ihr seid unerfahren im Wort, um euer Leben nach Gottes Wort zu gestalten. Das ist die Aussage, die im letzten Vers steht. Wenn man noch Milch braucht. Und er sagt, eigentlich hätte ich vorher erwartet, dass ihr mit all dem, was ich euch schon gelehrt habe, ein bisschen auseinandergesetzt hättet, den Boden gebildet hättet, darauf aufgebaut hättet, oder? Und jetzt in der Lage wäret, euer Leben zu führen, wie es nach dem Wort Gottes richtig ist. Aber ich muss feststellen, das ist nicht so, sagt da der Schreiber. Ihr seid im Moment nicht in der Lage, und an dem hat er gemerkt, dass ihr kein Fundament im Wort habt, euer Leben zu führen. Denkt vielleicht, ja, du, wer mag das echt sein? Oder er redet sicher von irgendwelchen Leuten da im tiefsten Afrika, oder? Die keinen Plan haben von der Bibel. Aber nein, der gute Schreiber schreibt da Juden, die eigentlich relativ gut gelehrt sind, oder? Und unterwiesen. Und scheinbar doch nicht. Also kennt er auch vielleicht den einen oder anderen von uns meinen. Okay, es ist ja immer gut, wenn so Stellen kommen, dass man dann gerade drei Namen im Kopf hat, die sicher angesprochen sind und keiner von diesen drei ist der eigene Name. Geht mir manchmal auch so. Und dann redet dann Gott zu einem und sagt, eigentlich kann ich zu dir reden und nicht zu den anderen, die du im Kopf gehabt hast. Und dann kommt man wieder ein bisschen auf den Teppich oben runter und denkt, okay, also vielleicht sollte ich doch noch aufmerksamer zuhören. Also, um was geht's da? Da geht's zum Beispiel auch so Themen, wie, was zu Milch zählt, wie nur durch Glauben errettet werden. Wie schnell geraten wir im Alltag, wenn die Wahrheit nicht tief in uns verankert ist, wie so eine Pseudo-Werkgerechtigkeit? Oh, bin ich jetzt echt krank, weil ich da letztendlich gesündigt habe? Das muss es sein. Gott ist gut, habe ich vergessen. Dass Jesus gestorben ist, habe ich auch vergessen. Das alles unter dem Blut ist, habe ich auch vergessen. Und dann plötzlich kommen alle möglichen Geschichten, was jetzt da alles könnte sein. Oder dann denkst du, oh, mir geht so schlecht, ich bin nichts wert. Alle anderen können besser reden als ich, alle anderen kennen die Bibel besser. Vielleicht denkst du jetzt auch gerade, oh ja, das hätte ich mir auch schon gewünscht, dass ich die Bibel besser kenne. Und so viele kennen die Bibel gut, ich bin nichts wert, Gott kann mit mir nichts machen. Und dann kannst du dich sicher unter die zählen, die da ein bisschen Boden verloren haben. Ist das schlimm? Nein, ist nicht schlimm. Er verurteilt ja da auch nicht. Er sagt, dann fangen wir einfach nochmal an. Tun wir nochmal Milch ziehen. Wichtig ist, dass man in den Spiegel schauen kann und sagen, okay, ist mir passiert, keine Tragödie. Wir nehmen nochmal so einen Grundkurs und ziehen nochmal den Boden rein. Und dann baut man auf dem wieder auf. Schlimmer ist, wenn man dann sagt, ja, das ist so schlimm, machen wir am besten nichts. Also, Finn sagt noch, du, jetzt hast schon so viel ist der Bach abgegangen, jetzt kommt es nicht darauf an, dass auch noch der Bach abgeht. Aber das sind auch so Lügen, die halt auch so in den Bereich der Milch gehören. Kenne ich Gott? Kenne ich meine Identität, wer ich bin als Prinz und Prinzessin? Weiss ich, was am Kreuz passiert ist? Glaube ich das? Hat das Relevanz für mein Denken und mein Reden im Alltag? Das ist das, was er da anspricht. Also, unerfahren im Wort sein heisst auch, nicht genügend gut fähig sein, ein Leben nach Gottes Wort zu führen und weise und richtige Entscheidungen zu fällen. Und da muss man sich nicht schämen dafür, weil wenn man sich schämt, versteckt man sich, sondern da muss man dazu stehen und sagen, Vater, so gut, dass du mich lieb hast und mich auf die Wahrheit auflobst, jetzt kann ich etwas ändern. Das ist auch so ein Schritt, oder? Also vor Scham sich verstecken, das hat Adam und Eva im Paradies gemacht, ist das gut gewesen? Keine gute Lösung gewesen. Wenn man etwas schief macht, flüchtet man sich in die Arme vom Vater. Wo sehen wir das im Neuen Testament? Wer weiß das? Ganz bekanntes Gleichnis von Jesus. Genau, der verlorene Sohn. Der Vater steht und wartet, dass der Sohn wieder zurückkommt. Und dann geht er auf alle seine Vorwürfe ein und über sein Selbstmitleid und tut mit ihm eine Debatte führen, wie lange er jetzt muss schaffen auf dem Hof, bis er wiederhergestellt werden kann. Stimmt das? Stimmt nicht, oder? Er umarmt ihn, steckt den Ring am Finger, gibt ihm Sandalen und stellt ihn komplett wieder her, inklusive Autorität. Okay, also man kann sich vor Scham bei der Säule verstecken, löst das Problem nicht. Die Lösung vom Problem ist, nicht sich schämen und verstecken, sondern in die Arme vom Vater rennen und Wiederherstellung erfahren. Das ist wichtig. Das zählt zu Milch. Das sind Grundlagen, das sind Basics vom Reich Gottes, wo wichtig ist, dass wir die tief verinnerlicht haben. Okay, unser Ziel ist es also, erfahren zu werden und kompetent im Wort Gottes. Was bedeutet das nicht? Das ist ja manchmal fast wichtig, zu sagen, was es bedeutet. Was bedeutet es nicht? Also, du kannst die Bibel auswendig kennen. Es gibt Leute, die können ganze Psalmen zitieren. Das ist wirklich mega beeindruckt. Das kann ich nicht. Ich glaube, ich kann einen oder zwei. Also kennen die ganze Bibel auswendig und sind trotzdem nicht kompetent und erfahren im Wort. Es sind nur Buchstaben. Du kannst in jedem Bibelquiz gewinnen und trotzdem nicht kompetent und nicht erfahren sein im Wort. Es sind Informationen, es ist einfach Wissen. Das kannst du ab jedem Computer abholen und abrufen, ohne dass der gesalbt ist. Das ist nur einfach Speicher und Abrufen. Da ist noch keine Salbung dahinter. Du kannst ein Bibellehrer sein, sogar ein guter Bibellehrer sein und trotzdem nicht kompetent und erfahren im Wort. Wenn es ohne Kraft ist, ohne den Heiligen Geist. Da kommt nichts über, da schläfst du ein. Außer du bist sehr intellektuell und kannst trockenen Ausführungen gut folgen. Also kompetent und erfahren im Wort Gottes. Und jetzt kommt es, was ist es denn wirklich, was ist wichtig daran? Das passiert dann, wenn das Wort Gottes eine Auswirkung auf mein persönliches Leben hat. Wie wir es heute Morgen in der Zeugnis gehört haben. In dem Moment, wo das Wort plötzlich zu mir redet und ich fühle mich angesprochen und jetzt passiert etwas, und wenn ich dem Raum gebe, dann erfolgt eine Weichenstellung in meinem Leben. Ihr mögt euch sicher alle an irgendwelche Bibelstellen in eurem Leben erinnern, wo ihr sagt, hey, das war die Weichenstellung in meinem Leben gewesen. Und ich könnte eine ganze Geschichte dazu erzählen. Haben wir heute Morgen ein paar Sachen gehört? Okay, das ist das, was passieren muss. Das ist das, wo ich nicht nur Informationen abspeichern und auswendig lerne, welches Buch in der Welt folgt. Das ist gut. Das sind wichtige Sachen. Aber da ist noch kein Leben drin. Also wenn ich jetzt sehr versiert bin im Dreienfolge aufsagen, von welches Buch steht in der Welt, ist das eine tolle Sache. Das hilft einem, das Zeug schneller finden. Aber dann ist es gerade fertig. Aber dann, wenn das Wort anfängt rauszuspringen, in mein Herz eintaucht und ein Dialog stattfindet und ich plötzlich merke, wow, 20 Mal schon gelesen die Stelle, neue Offenbarung. Jetzt plötzlich redet es in meine aktuelle Situation. Das ist Wort und Kraft. Jetzt passiert Offenbarung. Jetzt wird das Wort ganz persönlich. Es wird mein Wort für den Augenblick. Und stellt eine Weiche in meinem Leben. Okay, das ist das, was muss passieren. Und das ist das, was wir auch beim Bibellesen auch sollen darauf achten. Man darf die Bibel auch anders lesen. Ich lese manchmal auch einfach Sachen durch. Und dann gibt es andere Situationen. Schlimm ist, wenn man nur durchliest und es nie zum anderen kommt. Also das Wort muss zu einer Transformation in mir führen, ins Bild Gottes. Oder wir alle werden durchs Blicken auf ihn verwandelt in sein Bild. Heisst im Korintherbrief. Das ist ein Transformationsprozess. Also ich muss nicht den Transformationsprozess machen. Das ist das Werk vom Heiligen Geist. Er bringt die Frucht vom Geist in mir hervor, haben wir auch schon gelesen. Sondern ich muss mich einlassen in den Prozess. Ich muss wählen mitmachen. Es muss mir bewusst sein, dass es nicht um Ritual geht, sondern dass es wirklich um Beziehung geht. Das ist das ganz Entscheidende in dem. Johannes 8, 31 bis 32. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Okay, also ich lieb's, was er da sagt. Es ist ein Prozess. Es ist nicht einmal und fertig. Es ist ein Prozess, oder? Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist nicht einmalig, sondern das passiert immer. Wir können immer in grössere Freiheiten hineinkommen. Frei werden von Angst. Frei werden von Menschenfurcht. Frei werden davon, mich fürs Evangelium zu schämen. Oder wie es im Römer heisst. Frei werden davon, dass wenn mich jemand verletzt, dass ich 2 Wochen allein muss daheim im Zimmer sitzen, bis ich wieder in die Öffentlichkeit gehen kann. Frei werden oder fähig werden, finden können zu lieben. Weil meine Identität ihm so gefestigt ist, dass mir negative Sachen gegen meine Person nicht mehr ausmachen. Das sind alles Freiheiten, die Gott uns hineinführen will. Für das ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und das ist ein Prozess. Die einzige Angriffswaffe, die uns Jesus im, in der Waffenrüstung gibt, oder? Das ist ja auch interessant. Epheser 6 redet ja von der Waffenrüstung Gottes und im Vers 17 steht dann, setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Das ist doch spannend, oder? Könnt noch mal rekapitulieren, was wir gerade gelernt haben. Also, ich habe ein Schild, wo ich schauen kann, dass mir die Pfeile von den bösen Menschen nicht verwutschen. Ich habe meine Rüstung, ich habe meinen Helm, ich habe meine Schuhe, ist alles cool, oder? Und ich habe nur eine Offensivwaffe. Und jetzt müssen wir uns nicht mal überlegen, das ist ein Schwert. Okay, das Schwert steht für das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist ein Buch. Was ist das Wort Gottes? Ist ein Mensch, ist eine Person, ist Jesus Christus. Also, was du in deiner Hand führst als Schwert, oder? Ist eine Person. Und das Wort hat Kraft. Zum Verändern. Du kannst, oder wir denken, bei einer Angriffswaffe immer einem drüben abschlagen und dann ist er tot. Das ist eine mögliche Form, wie man mit der Angriffswaffe umgeht, oder? Aber es gibt ganz viel, wenn wir mal so interessante Prophezeiungen lesen, an einem auch vom Rick Joyner gelesen, da hat ihm der Geist aufgefordert, das Schwert zu nehmen vom Geist und jemandem ins Herz einzustossen. Aber der ist nicht gestorben. Sondern das Wort ist in sein Herz eingedrungen und hat seine ganze Person verändert. Das ist eine andere Sicht über die Kraft vom Wort. Da passiert Transformation, oder? Es geht nicht darum, dass wir mit dem Schwert vom Wort Gottes die Leute zu Tod schlagen, dass nachher sicher deprimiert und frustriert sind und sagen, ich weiss, ich bin ein armer Sünder und ist alles hoffnungslos und so weiter. Sondern das Wort schafft Transformation. Das heisst, es führt zu der Erkenntnis von den Sünden, aber zugleich auch zu der Erkenntnis von dem, was Jesus am Kreuz da hat. Und zu der Erkenntnis, dass ich eine neue Schöpfung bin in Christus. Als Prinz und Prinzessin. Du kannst nicht dort stehen bleiben und einem sagen, du bist ein verlorener Sünder. Wunderbare Botschaft, oder? Jetzt bin ich sicher deprimiert. Sondern sagen, jawohl, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, das ist möglich, oder? Du musst aufzeigen, was möglich ist, durch das, was das Wort kann. Und das gibt ein anderes Bild, oder? Von dieser Waffe, die Gott uns in die Hand gegeben hat. Es geht darum, Transformation zu bringen, Veränderung, Erneuerung, Freisetzung, Gesundheit. Es geht darum, die Werke von der Finsternis zu zerstören. Also, wenn du kommst und jemanden krank siehst, dann nimmst du das Schwert in die Hand, oder? Nicht physisch, aber geistlich gesprochen, oder? Und stichst mit dem Schwert zu, weil das Leben vom Wort, oder? Vertreibt jede Krankheit. Oder ich komme ja mit dem Wort Gottes und sage, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, ist dein Rücken heil und wiederhergestellt. Das ist das Wort. Das ist die Kraft vom Wort. Und das ist das, was ich in der Hand führe. Darum, wenn ich Hände auflege, oder, dann fließt die Kraft vom Wort. Das, was Jesus am Kreuz da hat, das ist die Botschaft, die wir dann weitergeben können. Also, Jesus hat durch seine Kenntnis von Gottes Wort sich nicht vom Teufel belügen lassen. Zum Beispiel in der Wüste. Hat er ihn dreimal rausgefunden und gesagt, du, aber es steht geschrieben. Und das zeigt, der Teufel kennt die Bibel relativ gut, aber tut sie gerne ein bisschen anders betonen. Oder nicht nur ein Teilwort aus und lässt den Kontext weg. Und Jesus hat immer kontert, immer mit dem Wort kontert. Und das in einer ganz schwierigen Situation, wenn er am Fasten war, schwach war, am Ende war. Das ist der Tag, wenn du morgen aufstehst oder auf dem Teppich aufschleppst, dir den Kopf am Nachttisch anstehst, mit der Bühle ins Badzimmer gehst, versuchst, das Pflaster zu verbinden, dann dir damit der Schere noch in den Finger schneidest, oder? Und dann denkst du, okay, was ist jetzt das genau für ein Tag? Und dann kannst du sagen, ja, heute ist ein schlechter Tag, weil ich bin mit dem falschen Bein aufgestanden, oder? Mal schauen, wie schlimm der noch werden wird. Das ist sehr gebräuchlich, dass man das macht. Ich habe Kollegen, die kommen dann morgen so ins Geschäft. Aber das hat Jesus nicht gemacht. Der hat kontert mit dem Wort, oder? Und gesagt, aber es steht auch geschrieben. Tag, tag, tag. Und das ist auch wichtig, oder? Das Wort kennen, dass es tief in uns eine Substanz hat, dass wir in schwierigen Situationen, der Smith Wigglesworth hat damals gesagt, wenn es dich an die Wand drückt und zerquetscht, dann soll das Einzige, was rauskommt, das Wort Gottes sein. Oder das ist eine veränderte Natur, eine veränderte Persönlichkeit, ein transformiertes Wesen, etwas, was erneuert ist. Das Übernatürliche hat Raum eingenommen in meinem Leben. Und das ist das, was uns das Wort Veteranen führen in den Transformationsprozess hinein, oder? 1. Petrus 2, 1 bis 3. Darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung, genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken, habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Kennt jemand von euch Güte Gottes schon erlebt? Ja? Okay, das ist doch gut, oder? Also da sagt er ja auch etwas, oder? Wenn du die Milch trinkst, oder das unverfälschte Wort Gottes, dann erlebst du Güte vom Herrn. Das ist ganz einfach. Fang an, Bibel zu lesen, fang an, das aufsaugen in dich und aufnehmen, lass es dich das Leben verändern und du siehst, wie die Güte Gottes aus einem verlorenen Sünder eine neue Schöpfung gestaltet. In dir selber. Komplett eine neue Schöpfung. Eine Transformation. Das ist Güte Gottes. Und unverdient, oder? Wir haben kein Anrecht an dem. Unverdient, einfach Gnade. Transformation. Genau, so ist es. So ist es. Und es ist ein Segen geworden, das Leben lang. Halleluja. Genau, so ist es. Also, es gibt so viele Sachen, die da drin wahr sind. So viele Kostbarkeiten, die ihr aus diesem Bibelvers herausnehmen könnt. Und ich sage euch eins, einige Menschen bräuchten keine Seelsorge, wenn sie eine grössere Kompetenz im Wort Gottes hätten. Ihre Identität würde kennen, wer Gott ist, wie Gott ist und was er mit ihnen vorhat. Du gehst in gewisse Fallen nicht rein. Das hat Jesus vorgelebt. Und darum führt nichts daran vorbei, das Wort zu essen und in sich aufzunehmen und einen Teil von sich werden lassen und erkennen, wie die Güte Gottes gross ist. Und es gibt ja heute wirklich genügend technische Hilfsmittel. Die Irene hat das schon zur Genüge erwähnt. Okay. Genau. Ich glaube, da machen wir einen Punkt. Was ich möchte euch auffordern, ist, das Ministry-Team kann vorkommen und das Prophetie-Team, die sind parat, einfach auch eure Anliegen entgegenzunehmen. Ich denke, es ist heute auch eine Möglichkeit, eine frische Ausgüssung von einem Hunger für das Wort Gottes zu erleben. Und ins Gebet zu kommen und sagen, jawohl, ich will einen frischen Hunger nach Gottes Wort. Ich will tiefer eintauchen in das Bewusstsein von, das Wort ist nicht ein Buch mit zwei Deckeln. Ich habe nicht eine Beziehung zu einem Buch, sondern ich habe eine Beziehung zu einer Person. Und die Verbindung zu erneuern, zu festigen, zu vertiefen, das ist ein Prozess. Und wir alle haben nötig, da drinnen tiefer einzutauchen.